MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen bei MenaWatch. Mein Name ist Maya Zehden und mein Gast heute ist Stefan Griegert. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist Professor für Theorien und Kritik des Antisemitismus an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Dort leitest du seit 2022 das Zentrum für Antisemitismus und Rassismusstudien, CARS, in Aachen und Köln. Zum einen bist du Experte für Nahost und Iran, denn 2007 hast du mitgegründet Stop the Bomb, eine Kampagne, und warst bis 2021 als wissenschaftlicher Direktor in Österreich tätig. Zum anderen bist du beruflich mit Antisemitismus und Rassismus beschäftigt. Beide Themen sind hochgradig aktuell und über beides möchte ich gern mit dir sprechen. Erstmal heute als Einstieg die aktuelle Thematik. Ein kurzer Blick auf das iranische Ayatollah-Regime. Welchen Einfluss hat es im Nahen Osten mit seiner Terrorunterstützung aufgebaut und wodurch entsteht dieser Einfluss? Mit Geld, mit Religion? Was sind die Hintergründe?
Das iranische Regime hat einen massiven Einfluss, leider nicht nur im Nahen und Mittleren Osten, sondern ich denke tatsächlich global. Also man muss verstehen, dass dieses Regime, das 1979 im Iran durch den Sturz des Schahs an die Macht gekommen ist, von Beginn an die Vorstellung hatte und auch wirklich die ideologische Ausrichtung hatte, dass sie ganz explizit gesagt haben, die Revolution, das heißt die islamische Revolution von Ayatollah Khomeini, die soll exportiert werden. Von Beginn an hat man auch genauso eine Politik betrieben, also bereits in den 1980er Jahren, die dann sehr stark auch geprägt waren vom Iran-Irak-Krieg damals. Trotz dieses Kriegsgeschehen hat man sehr früh begonnen zu versuchen, die Revolution zu exportieren. Das heißt, man hat bereits wenige Jahre nach der Revolution, eigentlich unmittelbar nach der Revolution, begonnen, Destabilisierungsversuche vor allem in den sunnitisch-arabischen Ländern durchzuführen, mit dem Ziel, dort nach dem Modell des Irans, nach dem Modell der Islamischen Revolution, nach dem Modell des Velayati Faqih, das ist dieses spezifische politische Modell, was im Iran nach 79 installiert wurde, auch dort zu installieren. Das war lange Zeit erstmal nicht erfolgreich dahingehend, dass diese Umsturzversuche nicht gelungen sind, weil vor allem die sunnitischen arabischen Länder, Saudi-Arabien, die Golfstaaten, sich dagegen gewehrt haben mit scharfer Repression, also gegen die Anhänger Khomeinis in ihren eigenen Ländern vorgegangen sind. Es hatte aber trotzdem von Beginn an massive Auswirkungen, weil nämlich in diesen sunnitisch-arabischen Ländern die damals durchaus vorhandenen Reformbemühungen, der Versuch, eine sehr viel moderate Reform des Islams auch gesellschaftlich und politisch zu verankern, die wurden zurückgenommen. Das heißt, am Beispiel Saudi-Arabiens kann man das besonders deutlich machen. Wenn man sich Bilder aus Saudi-Arabien von vor 1979 anguckt, da sieht man relativ leicht bekleidete Frauen, man sieht Leute, die ins Kino gehen. Also es war eine sehr andere Situation als dann in den 80er, 90er und den letzten Jahrzehnten, wo eine extrem konservative Ausprägung des Islam, des Islamismus in Saudi-Arabien geherrscht hat. Das ist ein Resultat von diesem Revolutionsexport des Irans, weil Saudi-Arabien Angst hatte, dass sie jetzt in Konkurrenz treten müssen mit dieser neuen Form des politischen Islams. Erstmals gelungen ist dieser Revolutionsexport, also der Iran hat sich nicht abhalten lassen von diesen Misserfolgen, die es erstmal gab. Die haben das weiter versucht. Erstmals wirklich gelungen ist das eigentlich im Libanon durch die Gründung der Hisbollah. Und da haben wir bereits den ersten Punkt, also mit allen Mitteln versucht das iranische Regime, seine Ideologie, seine Politik, auch seine militärische Stärke in die arabischen Länder zu exportieren. Bei der Hisbollah, die ist in den 80er Jahren dann gegründet worden, das ist wirklich eine Gründung des iranischen Regimes. Also unter unmittelbarer Anleitung von Revolutionsgardisten wurde diese Organisation aufgebaut, aus einer sehr spezifischen Situation im Libanon heraus, wo vollkommenes Chaos war mit Bürgerkrieg und so weiter. Aber das gilt so als der erste gelungene Revolutionsexport. Und das wurde dann später als Beispiel genommen, um auch in allen möglichen anderen arabischen Ländern und auch in den palästinensischen Gebieten zu versuchen, ganz ähnliche Entwicklungen in Gang zu setzen. Das war wiederum relativ lange nicht sehr erfolgreich, muss man sagen. Es wurde massiv erfolgreich infolge des Atomabkommens von 2015, beziehungsweise schon bei den Verhandlungen, die vorher stattgefunden haben. Die Verhandlungen zu diesem Atomabkommen, den JCPOA, den Joint Comprehensive Plan of Action, der 2015 verabschiedet wurde und der, wir werden sicher noch darauf zu sprechen kommen, sehr katastrophale Auswirkungen hatte, würde ich sagen. Infolge der Verhandlungen darüber und dann vor allem, wie der Deal tatsächlich in Kraft gesetzt wurde, hat das iranische Regime es extrem gut geschafft, seine Revolution zu exportieren. Diese Situation, die wir noch am 7. Oktober 2023 hatten, dass Israel mehr oder weniger umzingelt ist von iranischen Proxys, eine sogenannte Strategie des Ring of Fire, ein Feuerring, den man um Israel legen will, ist genau in dieser Zeit wirklich Wirklichkeit geworden. Man kann auch sehr deutlich benennen, wer vom iranischen Regime das vorangetrieben hat, nämlich Qasem Soleimani, der damalige Leiter, der damalige Chef der Quds-Einheiten der Revolutionswächter. Das ist genau jene Einheit, die Quds-Brigaden, also Quds heißt auf Arabisch Jerusalem, im Namen ist schon sehr deutlich angelegt, worauf die eigentlich abzielen. Das sind die Einheiten der Revolutionsgarden, die für Auslandseinsätze zuständig sind. Und Qasem Soleimani, als ein sehr charismatischer, im Iran, zumindest bei den Regimeanhängern, sehr populärer Führer, hat dieses Konzept des Ring of Fire explizit entwickelt und konnte dann infolge des Atomdeals auf große Erfolge verweisen. Er konnte sagen, die Revolution, das hat er öffentlich gemacht, also das konnte man zeitlang auf der englischsprachigen Website der Revolutionsgarden nachlesen. Er hat sich damit gebrüstet, dass der Iran nicht nur in Teheran, dass die Revolutionsgarden nicht nur in Teheran das Sagen haben, was stimmt, weil die Revolutionsgarden sind nicht nur irgendein Racket, nicht nur irgendeine Gruppe des Regimes, sondern sind wirklich die wichtigste, die führende, die herrschende Gruppierung letzten Endes. Er konnte sich damit brüsten, dass die Revolutionsgarden nicht nur in Teheran das Sagen haben, sondern in 4 arabischen Hauptstädten. Im Libanon, dadurch, dass die Hisbollah de facto die Macht übernommen hat. In Syrien, damals noch unter Assad, der sich allerdings dann im Rahmen des Bürgerkrieges ja nur durch die Unterstützung der Hisbollah und des iranischen Regimes überhaupt an der Macht halten konnte. Also ohne die wäre der schon viel früher gestürzt worden. In Bagdad, wo pro-iranische Milizen damals eindeutig das Sagen hatten. Und in Sana'a, also in der jemenitischen Hauptstadt, wo die in Deutschland meistens Houthi-Rebellen genannte Gruppe Ansar Allah, so heißt die eigentlich, sich zu einem relativ neuen Proxy, einem relativ neuen direkten Verbündeten des iranischen Regimes aufgebaut haben. Das sind die 4 arabischen Hauptstädte. Und Qasem Soleimani hat damals weiter gesagt, auch das stand kurzzeitig auf der englischsprachigen Website der Revolutionsgarden, die nächste arabische Hauptstadt, die wir einnehmen werden, ist Amman, also Jordanien. Und da sieht man, glaube ich, sehr gut, was hinter dieser Strategie des Ring of Fire eigentlich steht, welche Überlegung. Das haben die interessanterweise sehr schnell wieder offline genommen, weil ihnen das, glaube ich, doch ein bisschen zu heikel war, jetzt zu sagen, also offen anzukündigen, dass man Jordanien destabilisieren will. Aber ich habe noch den Screenshot. Das ist diese Strategie des Ring of Fire gewesen. Das ist vor allem eine militärische Expansion, also dass man wirklich bewaffnete Gruppierungen rund um Israel massiv unterstützt hat, finanziert hat, aufgerüstet hat. All das ist passiert. Aber es gibt natürlich immer auch diese religiös-politische Komponente. Und zwar also beides. Auf religiöser Ebene gibt es ja mitunter durchaus Schwierigkeiten, weil dieser im Westen zwar häufig überschätzte, aber trotzdem natürlich existierende Gegensatz von Schiiten und Sunniten da ist. Und das iranische Regime ist also eindeutig schiitisch, die Hisbollah auch, aber einige der anderen Verbündeten des iranischen Regimes ja nicht. Und da sieht man dann auch gleich Unterschiede. Bei der Hamas zum Beispiel. Die Hamas ist eine sunnitische Organisation, die aus der Tradition der Muslimbrüderschaft kommt. Das ist de facto der palästinensische Zweig der Muslimbruderschaft, die bereits 1928 in Ägypten gegründet wurde. Die sind ein enger Verbündeter des iranischen Regimes. Mittlerweile muss man fast sagen, sind es gewesen. Aber es gab durchaus Konflikte. Und weil das so ist, das hat man beim syrischen Bürgerkrieg sehr deutlich gesehen, da gab es zeitweise sogar ein Zerwürfnis zwischen der Hamas und dem iranischen Regime, weil das iranische Regime eindeutig gesagt hat, wir unterstützen Assad, wir sorgen dafür, dass er an der Macht bleibt, weil er ein zentraler Bestandteil für ihre sogenannte Achse des Widerstandes, wie sie sich selber nennen, gewesen ist. Und die Hamas hat sich, weil sie aus der Tradition der Muslimbruderschaft kommen, auf der Seite der islamistischen Opposition gegen Assad gefunden. Das hat wirklich kurzzeitig, das heißt einige Jahre, zum richtigen Zerwürfnis geführt. Das hat man dann überwunden, gab es ein großes Versöhnungstreffen in Teheran. Weil das aber so ist, hat der Iran dann in den palästinensischen Gebieten weitere Gruppen unterstützt und gefördert. Eine der Gruppen, die dann auch eine ganz entscheidende Rolle beim 7. Oktober gespielt haben, der palästinensische Islamische Dschihad, der in der deutschen Berichterstattung, denke ich, viel zu wenig vorkommt. Das ist wirklich schlicht und einfach ein Befehlsempfänger aus Teheran gewesen. Also die haben viel unmittelbarer die Interessen Teherans durchgesetzt als die Hamas. Und so könnte man das durchgehen mit den unterschiedlichen Verbündeten. Einige sind nicht nur politisch, sondern auch religiös eindeutig auf Seiten des iranischen Regimes. Und bei anderen ist das etwas komplizierter. Aber trotzdem sind auch, also auch Gruppen wie die PFLP, also eher aus dem Linksnationalismus, aus dem Marxismus-Leninismus kommende Gruppen, kooperieren auch mit dem iranischen Regime. Da sieht man, es ist also nicht zwingend notwendig, dass da diese religiöse Übereinstimmung auch gegeben ist. Solange es gegen Israel geht, ist man sich da weitgehend einig.
Dann kann ich gleich die Frage anschließen, der neue syrische Machthaber Ahmed al-Sha'ara. Der ist ja ein Islamist, der hat mit der HTS-Miliz den früheren Präsidenten Bashar al-Assad besiegt. Wie steht der denn jetzt zu Iran?
Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen, dass natürlich die HTS und al-Sha'ara nicht alleine Assad gestürzt haben, was auch ganz gut ist, weil natürlich auch andere Gruppierungen, weniger radikal islamische und auch durchaus überhaupt nicht islamische oder islamistische Gruppen mitbeteiligt waren daran. Aber klar, die HTS-Miliz ist die dominierende Kraft darin. Und ja, das sind Leute, die aus dem Al-Qaida-Islamismus letzten Endes kommen. Das heißt aber auch, dass sie nicht nur dem iranischen Regime kritisch gegenüberstehen, sondern dass sie es abgrundtief hassen und verachten und auch aktiv bekämpfen und gegen es vorgehen. Zum einen aufgrund der religiösen, ideologischen, politischen Gegensätze, die immer existiert haben, und zum anderen einfach aus der Erfahrung der letzten Jahre, das iranische Regime war, wie gesagt, die wichtigste Stütze für Assad. Also ohne die Unterstützung aus dem Iran wäre Assad wahrscheinlich ziemlich am Beginn des Bürgerkrieges schon weg gewesen, weil die Opposition gegen ihn, die damals noch relativ vielfältige Opposition, relativ stark gewesen ist und wahrscheinlich Assad hinweggefegt hätte. Also da ist eine eindeutige Frontstellung. Ganz aktuell gibt es Berichte, dass Milizen, die auch wirklich ausschauen wie alte Al-Qaida-Kämpfer, und aus der Tradition kommen sie ja auch, an die syrisch-irakische Grenze verlegt werden, um zu verhindern, dass pro-iranische Milizen aus dem Irak womöglich versuchen, durch Syrien an die israelische Grenze zu gelangen. Also das ist eine in vielerlei Hinsicht absurde Situation. Genau genommen verteidigen diese Leute jetzt Israel. Und es sind da auch ein paar andere merkwürdige oder zumindest bemerkenswerte Entwicklungen. Israel ist vollkommen zu Recht davon ausgegangen, nachdem al-Sha'ara an die Macht gekommen ist, dass das auch für Israel eine große Bedrohung ist und hat, wie ich denke, vollkommen zu Recht in erster Linie dafür gesorgt, dass die massiven Militärpotenziale, die in Syrien aus der alten syrischen Armee vorhanden waren, dass die einfach ausgeschaltet werden, damit die nicht in falsche Hände fallen. Mittlerweile ist, also ich würde sagen, es ist immer noch sehr schwer einzuschätzen, in welche Richtung geht das. Das ist jemand, der aus dem Bereich des Islamismus kommt, da kann man gar nicht misstrauisch und skeptisch und kritisch genug sein. Trotzdem muss man gewisse Entwicklungen zur Kenntnis nehmen. Und eine davon ist, dass al-Sha'ara sich dahingehend äußert, dass er es zumindest nicht für ausgeschlossen hält, irgendeine Form von, vielleicht nicht Frieden, aber irgendeine Art von Stillhalteabkommen mit Israel hinzubekommen. Also es wird darüber spekuliert, ob, was viel mit dem Einfluss auch von Saudi-Arabien auf al-Sha'ara und solche Leute zu tun hat, ob Syrien sich nicht womöglich den Abraham Accords anschließen könnte, was ein sehr weitgehender Schritt wäre. Ob das tatsächlich so ist und wie viel davon Maskerade ist und so, würde ich sagen, das ist zum aktuellen Zeitpunkt schwer vorherzusagen, vorherzusehen. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, was ganz eindeutig ist, die pro-iranische Achse ist durch den Sturz von Assad massiv geschwächt worden. Und das jetzige syrische Regime steht eindeutig gegen den Iran und auch gegen die Hisbollah.
Aber nicht gegen die Türkei.
Das nicht, ganz genau. Und daran sieht man, also da ist nichts gut und nichts unproblematisch, aber es ist auf jeden Fall sehr anders als vorher. So kann man das.
Kehren wir nochmal zurück zum Iran. Wie weit war denn dieses Atomprogramm? Wie weit waren die zu dem Zeitpunkt?
erschreckend weit. Und das ist auch genau der Grund dafür, warum zum jetzigen Zeitpunkt sich Israel genötigt sah, militärisch dagegen vorzugehen. Die Debatte ist ja schon sehr alt. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder in Erinnerung rufen. Israelische Politiker, israelische Regierungen warnen ja nicht irgendwie seit ein paar Monaten oder seit ein paar Jahren vor diesem Atomprogramm, sondern seit über 30 Jahren. Also der erste israelische Premierminister, der deutlich davor gewarnt hat, war Yitzhak Rabin, also der sozialdemokratische Premierminister von Anfang der 90er Jahre, der dann auch den sogenannten Friedensprozess mit den Palästinensern eingeleitet hat. Da werde ich gerne nachher nochmal drauf zurückkommen, weil das auch eine gewisse Bedeutung für die westliche und vor allem die deutsche Iran-Politik hat, weil nämlich Yitzhak Rabin bereits Anfang der 90er Jahre gefordert hat, darum gebeten hat, dass man eine deutlich andere Politik gegenüber dem Iran macht. Und das hat man eben nicht gemacht. Und das hat dazu geführt, dass jetzt die Situation so ist, dass Israel sich genötigt sieht, militärisch dagegen vorzugehen. Da müsste man jetzt sehr ins Detail gehen mit dem Atomprogramm, das sehr viele unterschiedliche Komponenten hat. Die Urananreicherung ist eine ganz zentrale Komponente. Aber es geht eben auch noch um andere Dinge, die Entwicklung nuklearer Sprengköpfe, das ballistische Raketenprogramm, das gehört letzten Endes alles zusammen. Vor allem in dem Bereich Urananreicherung, wo es ja immer um die Frage geht, auf wie viel Prozent wird das angereichert. Und wenn das ab einem gewissen, erstmal noch gar nicht so hoch klingenden Prozentsatz ist, geht es sehr schnell, das wirklich zu waffenfähigen Uran weiterzuentwickeln. Da haben sie in den letzten Monaten dramatische Fortschritte gemacht. Und der andere Punkt ist die Entwicklung von den nuklearen Sprengköpfen. Also da, wenn ich das aus den manchmal etwas kryptischen Äußerungen auch von den israelischen Politikern richtig interpretiere, das ist vor allem der Punkt, wo man offensichtlich gesehen hat, dass sie da noch ein gutes Stück weiter sind, als man bisher vor allem im Westen auch mal angenommen hat. Es war sehr auffällig, einen Satz vielleicht nur noch dazu, die IAEO, die relativ zurückhaltend sich immer, also weil sie auch versucht, so als ehrlicher Makler und fairer Vermittler und alles Mögliche aufzutreten, hat jetzt in einer Deutlichkeit nochmal darauf hingewiesen, dass der Iran auch seinen Verpflichtungen, denen er ja unterliegt eigentlich mit so einem Atomprogramm, nicht nachgekommen ist und dass sie massive weitere Schritte hin wirklich zu einer nuklearen Bewaffnung gemacht haben. Das ist sozusagen der öffentliche Teil daran, wo eigentlich jeder sieht, okay, da ist wirklich noch was passiert in den letzten Wochen und Monaten, was offensichtlich dann dazu geführt hat, dass Israel sich jetzt genötigt sah, ganz konkret dagegen vorzugehen.
Was glaubst du, was noch aktuell an Kämpfen zu erwarten ist?
Ja, das ist da geht es um eine Prognose für die Zukunft. Da fällt mir immer ein schöner Satz eines ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers ein. Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Nichtsdestotrotz, man kann von dem, was aktuell vorliegt, versuchen, ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen. Und man kann ja auch einfach die Äußerungen von israelischen Militärs und Politikern, die kann man in dem Fall, glaube ich, für sehr realistische Vorhersagen ansehen. Und die heißen in allererster Linie, das ist nicht morgen vorbei, ne? Sondern das wird so lange andauern, wie Israel das für notwendig erachtet, um vor allem das Nuklearwaffenprogramm so weit zurückzudrängen. Aus der Welt schaffen kann man das militärisch letzten Endes nicht und schon gar nicht Israel alleine. Aber so weit zurückzudrängen, dass man in erster Linie wieder Zeit gewinnt, um andere Lösungsmöglichkeiten für das Atomprogramm doch wieder stark zu machen.
Also was hier auch auffällt beim Iran ist, erstens wurde jetzt gerade die iranische Bevölkerung gewarnt, an bestimmten Stellen sich nicht aufzuhalten. Ich weiß nicht genau, wie man das dann umsetzt als Mensch, der da lebt. Aber wie ist überhaupt das Verhältnis der iranischen Bevölkerung zu diesem Regime? Und wie ist das Verhältnis zu Israel? Ich glaube, dass da viel Dinge vermutet werden aus unserer Sicht, aus westlicher Sicht, die gar nicht stimmen. Also
das ist eine Feindschaft zwischen dem iranischen Regime und dem israelischen Staat und der israelischen Bevölkerung. Auf israelischer Seite kann man da sehr viel mehr von einer Gesamtheit sozusagen von Regierung und Bevölkerung reden. Auf iranischer Seite auf gar keinen Fall. Und das ist auch sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass die Ansprachen, die Benjamin Netanyahu jetzt zum Beispiel gehalten hat, wo er sich direkt an die iranische Bevölkerung gerichtet hat, dass die sehr wichtig und sehr richtig waren. Er hat in aller Deutlichkeit klargestellt, öffentlich klargestellt, dass diese Militäraktion sich in keiner Weise gegen die iranische Bevölkerung und auch nicht gegen den Nationalstaat Iran, gegen die iranische Nation richten, sondern explizit gegen das Regime. Und dieses Regime ist mittlerweile bei der iranischen Bevölkerung, bei sehr großen Teilen, bei der überwiegenden Mehrheit der iranischen Bevölkerung, wahnsinnig verhasst. Das war nicht immer so. Also manche iranische Oppositionelle tendieren so ein bisschen dazu, das würde ich sagen, in zu rosigen Bildern zu malen, dahingehend, dass sie sagen, ja, das war immer nur eine kleine Elite, die sozusagen dieses Land besetzt hat und alle waren eigentlich immer dagegen. Das stimmt natürlich nicht. Also die Islamische Revolution 79 hatte eine Massenbasis und eine sehr große Massenbasis und die bleibt bestehen, würde ich mal sagen, bis ungefähr Anfang der 1990er Jahre. Seitdem geht das relativ kontinuierlich bergab und in den letzten 10 Jahren geht es rapide bergab. Also in den 90er Jahren wurde die Opposition schon immer stärker. Es gab auch schon in den 90er Jahren Massenproteste gegen das Regime. Ende der 90er Jahre eine wichtige Studierendenbewegung, die wie auch in den Folgejahren brutalst niedergeschlagen wurde. In den 2000er Jahren hat sich das aber immer weiterentwickelt. Und in den letzten 10 Jahren haben wir ja in regelmäßigen Abständen nicht nur Demonstrationen und Proteste, sondern wirklich Massendemonstrationen, Massenproteste, landesweite Protestbewegungen, die dem Regime auch wirklich zusetzen. Also die das Regime ernsthaft in Bedrängnis bringen. Das kann man zeitlich sehr deutlich, glaube ich, beschreiben. Das erste Mal, dass das so richtig groß war und das Regime an den Rand eines Kollapses, muss man tatsächlich sagen, gebracht hat, war 2009. 2009 war die vermeintliche Wiederwahl von Mahmoud Ahmadinejad, dem damaligen Präsidenten, der ziemlich sicher die Wahl nicht gewonnen hat, sondern einer seiner beiden Konkurrenten, etwas gemäßigtere Politiker Mousavi oder Karoubi, hatten vermutlich gewonnen. Aber der oberste geistliche Führer im Iran, Ali Khamenei, der eigentlich wichtige, starke Mann, der letzten Endes alles entscheidet, hat gesagt, nein, Ahmadinejad hat die Wahlen gewonnen. Das hat sehr schnell, sehr spontan zu Massenprotesten in nahezu allen Städten und Großstädten des Irans geführt. Und daraus hat sich sehr schnell eine Bewegung entwickelt, die am Anfang haben die gegen diesen offensichtlichen Wahlbetrug demonstriert. Wo ist meine Stimme? War am Anfang die ersten Tage die zentrale Slogan. Aber sehr schnell hieß es dann plötzlich, nieder mit der Diktatur, nieder mit dem Diktator. Und dann auch, zumindest bei Teilen dieser Protestbewegung, Makbar Jumhuri Islami, nieder mit der Islamischen Republik. Das heißt, die haben offen auf den Straßen die Legitimität dieses politischen Systems in Frage gestellt. Es gibt Gerüchte, schwer, auch bis heute schwer zu verifizieren, es gibt Gerüchte, dass zum Ashura-Fest, also spät im Jahr 2009, Fluchtpläne bereits von der Staatsspitze existiert haben, dass die schon einen Hubschrauber bereitgestellt haben, weil die nicht mehr gesehen haben, ob sie das wirklich nochmal unter Kontrolle bekommen. Und in der Situation, da komme ich gleich zu dem Punkt, warum die immer scheitern, diese Aufstände, in der Situation hat sich der damalige US-Präsident Barack Obama hingestellt und hat in einer Rede von den legitimen Interessen der Islamischen Republik Iran geredet. Warum? Weil er damals schon auf dieses Atomabkommen gesetzt hat, was dann 6 Jahre später auch verabschiedet wurde. Und er hat sich gesagt, naja, ich kann nicht sagen, ich will jetzt mit euch verhandeln und gleichzeitig unterstütze ich die Leute, die euch stürzen wollen. Also werfe ich die sozusagen vom Bus, die Demonstrierenden. Und das war ein wirklich, also das ist nicht nur moralisch ausgesprochen verwerflich gewesen, ja, wenn man da diese Leute, die unter Lebensgefahr für ihre Freiheit, sowohl ihre politische als auch individuelle Freiheit gekämpft hat, einfach im Stich gelassen hat. Es war auch politisch extrem unklug. Weil wenn man sich vorstellt, wie die weitere Entwicklung hätte laufen können im Nahen und Mittleren Osten, wenn 2009, also noch vor dem sogenannten arabischen Frühling, das iranische Regime gestürzt worden wäre, was das für eine Dynamik ausgelöst hätte, ja, wenn die schlimmste islamistische Diktatur, die einflussreichste islamistische Diktatur gestürzt wird und dann erst in den arabischen Ländern diese anfänglich ja durchaus auf Demokratie setzende Massenbewegung entstanden gewesen wären, das wäre ein Gamechanger gewesen und vor allem die ganze Diskussion über das Atomprogramm wäre beendet gewesen. Ja. Aber nein, man hat diesen wirklich historischen Fehler gemacht, den einige der damals extrem jungen Berater von Obama, die ihm das quasi nahegelegt haben, heute selber als schweren Fehler bezeichnen. Das ist aber leider zu spät. Und vor allem wird dieser Fehler dann permanent wiederholt. Also seit 2009 gibt es in regelmäßigen Abständen diese Aufstandsbewegung. Die letzte, die hier auch groß wahrgenommen wurde, war Jinjian Asadi, also Women, Life, Freedom, Frau, Leben, Freiheit. Das war wieder eine Bewegung, die im ganzen Land stattgefunden hat, die die Grundfesten des iranischen Regimes in Frage gestellt haben. Die sind nämlich letzten Endes, also ideologisch gesehen, sind das 2 Sachen, wo es auch keinerlei Kompromisse gibt. Die dramatische Geschlechterapartheit, also Kopftuchzwang, daran hat sich die Jinjian Asadi-Bewegung ausgerichtet, Daran hat sie sich entzündet. Und das andere ist der eliminatorische Antizionismus, also diese permanenten Vernichtungsdrohungen gegen Israel, gepaart mit einer Politik, die versucht, das auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und auch dagegen richten sich mittlerweile, das war vor 20 Jahren durchaus noch anders, mittlerweile auch große Teile der iranischen Opposition. Man sieht das mitunter auch im Alltag. Also es ist schwer, in so Ländern wie dem Iran ernsthafte Umfragen durchzuführen. Es gibt mit Online-Tools auch Möglichkeiten. Da stellt man immer wieder fest, dass auch so klassische antisemitische Vorstellungen deutlich weniger verbreitet sind als zum Beispiel in Ägypten oder in den palästinensischen Gebieten, also in vielen arabischen Gesellschaften. Aber auch was den Hass auf Israel angeht. Also zum einen hat man einen Teil der politischen Opposition, die mittlerweile einfach verstanden haben, wie absurd das wäre, wenn sie in diesem einen Punkt jetzt quasi die Einschätzung des Regimes teilen. Das war früher so. Also es gab vor allem linke Oppositionsgruppen, die gegen das Regime gekämpft haben, die es abgelehnt haben, aber gegenüber Israel auch extrem feindlich eingestellt waren. Einige von denen haben sich wirklich geändert. Also die haben wirklich Schluss gemacht mit ihrem Antizionismus, mit ihrem Israel-Hass und sagen, okay, eigentlich ist das ein potenzieller Verbündeter für uns. Und in so dem Alltag merkt man, dass es gerade bei den jungen Leuten, bei Studierenden im Iran, eine Verweigerung dieser antizionistischen Propaganda gibt. Und das ist oft ganz einfach. Sie sehen das Regime, was sie hassen, was sie loswerden wollen, für die ist das extrem wichtig. Und sie sagen mittlerweile einfach in jedem Punkt genau das Gegenteil von dem, was das Regime sagt. Das führt dann zu so schönen Bildern, letzter Satz dazu, kann man leicht im Internet finden. Bei vielen iranischen Universitäten sind bei den Eingängen am Fußboden israelische Fahnen, manchmal auch amerikanische Fahnen, hingelegt. Und eigentlich sollen die Studierenden jeden Tag darüber trampeln, ne, sich ihre Füße an den Fahnen abwischen. Und man sieht auf diesen Aufnahmen, was für Verrenkungen nahezu alle Studierenden machen, um ja nicht auf diese israelische Fahne zu treten. Ja, das ist eine sehr schöne Entwicklung und teilweise schlägt sich das sogar in den Parolen auf Demonstrationen nieder, wo so Sachen gerufen werden, nicht für Gaza, nicht für Libanon gebe ich mein Leben, nur für Iran. Die sollen nach Möglichkeit für gar nichts ihr Leben geben. Aber das ist eine explizite Absage an die Unterstützung der Hisbollah im Libanon und an die Unterstützung von Hamas und islamischen Dschihad im Gazastreifen. Das ist eine sehr gute Entwicklung.
Meine Nachfrage sollte nur sein, ist es mehr diese ideologische Ausrichtung, die jungen Leute oder die ganze Bevölkerung beschäftigt? Oder sind es auch die Sanktionen, die wirtschaftliche Einschnitte bedeuten?
Naja, beides. Also wir reden ja über eine so große Menschengruppe, dass wir natürlich sehr unterschiedliche Motivlagen haben. Und ich würde davon ausgehen, dass beides eine Rolle spielt. Und das müsste man dann im Einzelnen bei den unterschiedlichen Gruppierungen, die es ja auch in der Opposition gibt, durchgehen. Aber ja, auch so in der gar nicht so stark politisierten sogenannten normalen Bevölkerung ist der letzte Punkt natürlich wichtig. Die sehen, diese Politik, die das Regime macht, egal ob man die jetzt richtig oder falsch findet, sie führt dazu, dass der Iran seit langer Zeit immer kurz vorm ökonomischen Kollaps steht. Ja. Und das wollen sie nicht, das finden sie schlecht. Und viele sagen dann, naja, dann gebt doch das Atomprogramm auf und hetzt nicht immer gegen Israel. Dann könnt ihr ja an der Macht bleiben und dann ist gut und die Sanktionen fallen weg. Das wäre doch gut.
Ja. Ja, die Frage wird ja öfter diskutiert, ob Sanktionen Sinn machen oder nicht. Und die arme Bevölkerung wird getroffen. Insofern würde ich denken, dass man Sanktionen auf jeden Fall aufrechterhalten sollte, richtig?
Ja, ich glaube, also man sollte die nicht nur aufrechterhalten, sondern man sollte die massiv verschärfen, weil man da noch bei Weitem nicht da ist, wo man sein könnte. Ich glaube allerdings, dass jetzt, also deswegen gibt es ja jetzt auch die Militärschläge, die Diskussion über Sanktionen schon ein bisschen outdated ist. Also das Bündnis Drop the Bomb, was wir 2007 gegründet haben, da war das die zentrale Forderung. Also es waren eigentlich zwei zentrale Forderungen, scharfe Sanktionen gegen das iranische Regime und Unterstützung der demokratisch-rechtsstaatlichen und säkularen Opposition.
Wie würdest du es jetzt machen?
Das waren die zwei Punkte.
Als westliche Staaten.
Ich bin kein Politikberater, ich versuche das eher zu beschreiben und versuche aktuell vor allem zu erklären, warum wir jetzt an dem Punkt sind, dass diese Diskussion müßig ist, weil Israel sich jetzt genötigt sah, militärisch dagegen vorzugehen. Die Frage vorher war ja immer, gibt es eine Alternative dazu? Weil das ja auch für Israel ein sehr riskanter Schritt ist. Es gibt jetzt aktuell auch bereits die ersten Gegenschläge, es gibt die ersten Toten in Israel. Das könnte ja auch alles noch sehr viel schlimmer werden. Das ist ja keine gute Lösung, auf die man irgendwie hätte hinfiebern können und sagen können, ja, und endlich kann Israel da irgendwie losschlagen. Und auch wir reden über die Bombardierung von Nuklearanlagen. da können sehr viele schlimme Dinge noch passieren. Das wissen wir alles nicht, was da kommt. Also das ist keine, also ich denke, das ist eine notwendige, aber keine gute, kein gutes Vorgehen, was da gerade passiert. Und wir haben eigentlich immer versucht aufzuzeigen, was denn die Alternative dazu wäre, wie man denn sowas verhindern könnte. Und das steht durchaus in der Tradition von genau dem, was alle israelischen Regierungen seit Anfang der 90er Jahre von der westlichen Politik und speziell von Deutschland gefordert haben. Ich habe vorhin schon Yitzhak Rabin erwähnt. Der hat Anfang der 90er, also war der erste Premierminister, der diese Nachricht bekommen hat, die bauen Atomwaffen und das dazugehörige ballistische Raketenprogramm. Und Rabin hat sehr vielschichtig darauf reagiert. Zum einen hat er, guter Zionist, der immer davon ausgeht, dass alles ganz schlimm wird und Israel im Stich gelassen wird, hat er die Anschaffung von Langstreckenbombern befohlen. Hatte Israel damals nicht. Warum auch? Die haben immer gegen ihre Nachbarländer Krieg führen müssen. Braucht man keine sündteuren Langstreckenbomber. Er hat gesehen, puh, es könnte sein, in 20 Jahren, wenn sich keiner dieses Problems annimmt, dass wir gezwungen sind, eigenständig dagegen vorzugehen. Also, ne, das war die eine Sache. Der zweite Punkt war, das fehlt im Übrigen in nahezu allen deutschen Darstellungen des sogenannten Friedensprozesses. Er hat diesen Friedensprozess begonnen. Das hat was mit dem iranischen Atomprogramm zu tun. Das war eine der Hauptbegründungen, warum er gesagt hat, wir müssen versuchen, mit den Palästinensern und den arabischen Nachbarn Frieden zu schließen, damit wir uns dem Iran widmen können. Ja? Also ich kann das in Rabins Worten sagen. Er hat gesagt, wir müssen den inneren Gefahrenkreis, also den Dauerkonflikt mit den Palästinensern und den arabischen Nachbarstaaten, wir müssen den inneren Gefahrenkreis neutralisieren, um uns dem äußeren Gefahrenkreis, also ein potenziell nuklear bewaffnetes iranisches Regime, widmen zu können. Ich muss nochmal auf Rabin zurückkommen, weil nur davon ausgehend man auch diese westliche und vor allem die deutsche Politik adäquat beurteilen kann. Also zum einen mit dem Friedensprozess, in einem Punkt hat es funktioniert. Also der Frieden 1994 mit Jordanien ist genau eins der Resultate daraus. Ne? Also wie Rabin das gefordert hat, gab es ja nur ein einziges arabisches Land, das Frieden hatte mit Israel, nämlich Ägypten. Und Jordanien ist dann das zweite. Das ist eins der konkreten positiven Resultate von dieser Strategie. Mit den Palästinensern hat es nicht funktioniert, im Libanon nicht, mit Syrien nicht und so weiter und so fort. Aber das war die Idee. Der weitere Punkt, den Rabin gemacht hat, und damit komme ich dann zur Beurteilung der westlichen und der deutschen Politik, ist, er hat seine Botschafter angewiesen, in allen Ländern, vor allem bei den Verbündeten, das heißt explizit auch in Deutschland, dafür zu werben, dass man eine andere, neue Iran-Politik macht. Er hat gesagt, hofiert dieses Regime nicht politisch, das heißt, empfangt diese Leute nicht, erklärt es zu einem Paria, weil die drohen uns mit der Vernichtung und bauen Atomwaffen. Die leugnen den Holocaust. Ja, das ist kein normales Land, kein irgendwie Land, was man nicht so mag, aber wo man halt eh mitreden muss, sondern das ist ein Paria und der sollte so behandelt werden. Und der zweite sehr wichtige Punkt war, sie haben alle israelischen Regierungen seitdem haben geworben für eine ökonomische Sanktionspolitik. Weil die Idee war, die völlig richtige Idee, das iranische Regime kann überhaupt nur ein sündteures Nuklearwaffen- und Raketenprogramm betreiben, weil die europäischen Staaten, ganz vorneweg Deutschland, Milliardengeschäfte mit ihm machen. Das ist seine Lifeline. Mit diesem Geld finanzieren sie ihre Politik, unter anderem das Atomwaffen- und Raketenprogramm. Was haben die westlichen Staaten gemacht? Was hat Deutschland gemacht? Das Gegenteil davon. Also die haben 30 Jahre lang mehr oder weniger nicht auf diese Bitten reagiert. Also 30 Jahre ist übertrieben, ab 2012 gibt es dann Sanktionchen am Anfang, dann etwas stärkere Sanktionen. Aber zumindest die ganzen 90er Jahre und dann auch die 2000er Jahre hindurch macht Deutschland wirklich das Gegenteil. Deutschland ist in dieser Zeit der engste Kooperationspartner, so muss man das tatsächlich nennen, des iranischen Regimes, teilweise sogar im Geheimdienstbereich, was verrückt ist. Es ist vor allem der wichtigste westliche ökonomische Handelspartner. Und das ist bis heute so. Und da komme ich zur aktuellen deutschen Politik. Keine Bundesregierung der letzten 40 Jahre hat ernsthaft was an diesen Milliardengeschäften deutscher Unternehmen mit dem Iran geändert. Es gab ein paar Einschnitte im Rahmen der internationalen Sanktionen, die Deutschland zögerlich und sehr unwillig dann mitgetragen hat, ne, die aber bei Weitem eben nicht ausreichen. Auch unter der letzten Regierung, wo erstmals eine Außenministerin war, die zum Beispiel gesagt hat, sie will eine feministische Außenpolitik machen, was ich eine gute Sache finde. Aber auch die hat nicht substanziell etwas geändert in der Situation, als im Iran ein feministischer Aufstand im Blut erstickt wird. So, also da, es gab rhetorisch tatsächlich ein paar Änderungen, an einer deutlicheren Art und Weise zur Verurteilung hinreißen lassen, muss man fast sagen, des iranischen Regimes, aber es verblieb auf dem Bereich der Rhetorik. Substanziell hat sich da nichts geändert und das gilt bisher auch für die neue Regierung. Also ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ich würde sehr darauf hoffen, dass vor allem die CDU, also auf die SPD setze ich da nicht besonders viele Hoffnungen, da vielleicht doch noch umdenkt und vielleicht endlich das in die Wege leitet, was meiner Meinung nach dringend notwendig wäre, nämlich eine wirkliche 180-Grad-Wende in der deutschen Iran-Politik. Aber bisher passiert das nicht und es schaut ehrlich gesagt leider auch nicht so wirklich aus. Das würde nämlich wirklich bedeuten, zum einen, also natürlich überhaupt keine Geschäfte mehr mit dem iranischen Regime zu betreiben. Bis heute ist Deutschland der wichtigste westliche Handelspartner. Also das hat sich auch zum Beispiel nicht nach dem 7. Oktober geändert. Ja, also der 7. Oktober ist nur durch Unterstützung des iranischen Regimes möglich gewesen. Und diese Unterstützung konnte es nur geben, weil deutsche Firmen weiterhin Milliardengeschäfte damit machen. Also man kann das schon so deutlich formulieren. Es gibt eine Mitverantwortung der deutschen Politik und des deutschen Iranhandels für die Massaker vom 7. Oktober. Hat sich nichts geändert dran. Ali Khamenei hat sich nach dem 7. Oktober hingestellt und viele andere Vertreter des iranischen Regimes haben das öffentlich als vorbildlich gepriesen, diese Massaker, diese Pogrome, diese Vernichtungsaktionen vom 7. Oktober. Auch das hat nicht dazu geführt. Wenn man eine richtige Iran-Politik betreiben würde, hätte man spätestens da sagen müssen, wir schließen die Botschaft, wir brechen die diplomatischen Beziehungen ab, weil das ist kein normales Regime. Wir stellen Geschäfte mit dem Iran schlicht und einfach unter Strafe. Wir verbieten das und versuchen so unseren, wie gering auch immer, einen Teil dazu beizuleisten, zu tragen, endlich dieses Regime in seine Schranken zu weisen, politisch zu isolieren und ihm ökonomisch, wo es nur geht, die Ressourcen zu entziehen.
Ja, also was ich wirklich einen Treppenwitz der Geschichte finde, ist, dass das winzig kleine Israel diese Aufgabe übernehmen muss, sich selbst zu retten, aber damit eben auch der westlichen Welt einen gewissen Dienst erweist. Wenn es dazu käme, dass dieses Regime abgewählt, abgesetzt, gestürzt werden würde, wer könnte denn aus deiner Sicht nachfolgen? Was könnte nachfolgen? Ich meine, eine Demokratie ist immer eine große, große Forderung, aber das ist nicht so leicht. Also, oder sind die Menschen dort demokratisch viel geschulter als in anderen Ländern?
Letzteres auf jeden Fall. Und der Iran hat eine sehr lange Tradition von liberalen, demokratischen Entwicklungen. Ich erinnere mal sehr gern daran, 1906 gab es eine konstitutionelle Revolution im Iran, wo unter anderem das Frauenwahlrecht gefordert wurde. Jetzt sollte man sich mal überlegen, was 1906 in Europa so los war. Also in vielen Punkten ist der Iran fortschrittlicher als manche Gesellschaften und Gegenden in Europa. Und auch wenn man sich die Entwicklung vor 1979 anguckt, sieht man ja, was für ein in vielen Punkten tatsächlich Fortschritt. Also das war immer noch, das war eine pro-westliche Folterdiktatur, die da in der Regierung war. Aber gerade gesellschaftlich war das ein sehr fortschrittliches Land. Sehr hohes Bildungsniveau, das auch nicht ganz weg ist jetzt durch die 40 Jahre. Also da sind die Bedingungen gar nicht so schlecht, würde ich sagen. In Bezug auf die Opposition denke ich, es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, das so personalisiert zu diskutieren. Das wird dann natürlich sehr häufig der Schah genannt und es gibt einige andere so Figuren von bestimmten Oppositionsgruppen. Das Entscheidende ist, es gibt eine sehr mannigfaltige, sehr heterogene und leider, was aber fast immer der Fall ist, ziemlich zerstrittene iranische Opposition. Und zwar sowohl im Exil als auch im Land selber. Also viele dieser Gruppen sind ja im Land durchaus aktiv. Das geht von den Monarchisten und die teilen sich gleich mal auf in konstitutionelle Monarchisten. Also das sind Leute, die wollen ein System wie in Holland oder in Spanien. Also eigentlich eine rechtsstaatliche Demokratie. Staatsoberhaupt soll halt, warum auch immer, der Schah werden und nicht irgendwie ein Präsident, von mir aus. Es gibt welche, die wollen wirklich wieder die Monarchie so wie vor 79. Die werden natürlich von anderen Gruppen aus nachvollziehbaren Gründen scharf kritisiert. Es gibt die ganze Bandbreite bürgerlich-nationalistischer Gruppierungen, Sozialdemokraten, Liberale, Konservative. Es gibt einen ganzen Strauß an linken und linksradikalen Gruppierungen. Letztere sind, auf die sollte man, glaube ich, nicht viel geben, weil die auch historisch lange Zeit mit Khomeini und den Islamisten noch gemeinsame Sachen gemacht haben, zusammengearbeitet haben. Es gibt die einflussreiche und wichtige, aber ausgesprochen unsympathische Gruppe der Volksmujahideen. Die haben eine wichtige Rolle gespielt, vor allem bei der Aufdeckung auch des Atomprogramms. So, also nochmal, die sind wichtig, auch weil sie zahlenmäßig relativ groß sind und gut organisiert sind. Aber auch da gibt es massive Kritik von anderen Oppositionsgruppen an denen. Aber die werden auch eine Rolle spielen. Und dann gibt es, und das finde ich besonders wichtig auch für die Zukunft, die große Gruppe von nicht in diesen traditionellen Oppositionsgruppen organisierten Menschen. Also gerade die Jinjiang-Assadi-Bewegung wurde nicht wirklich getragen von organisierten Oppositionsgruppen, sondern es waren Leute, die unakademisch gesagt aber die Schnauze voll haben von dem Regime und sagen, es reicht jetzt. Und die aus sehr guten individuellen und politischen Gründen gegen dieses Regime aufgestanden sind. Und dann war auch noch eine sehr wichtige Fraktion und diverse Gruppierungen, die man erwähnen muss, sind nationale Minderheiten, die teilweise sehr gut organisiert gegenüber dem Regime sind, die auch in unterschiedliche politische Richtungen aufgespalten sind. Aber eine will ich zumindest namentlich erwähnen, die meiner Meinung nach eine wichtige Rolle spielen wird, auch beim zukünftigen Sturz des Regimes, die Demokratische Partei Kurdistan-Iran, also eine sozialdemokratische kurdisch-iranische Bewegung, die spalten sich natürlich auch ständig, wie das halt so ist in so einem politischen Prozess. Aber das sind Richtungen, die eine wichtige Rolle spielen, die teilweise ja auch bewaffnet im irakischen Exil existieren, die häufig Angriffen vom iranischen Regime auch im Irak ausgesetzt waren. Die haben jetzt gerade ein sehr gutes Statement rausgegeben zur aktuellen Situation, wo sie in einer Deutlichkeit das iranische Regime für diese Situation verantwortlich machen. Also die fallen nicht über Israel her und sagen, oh Gott, wir sind zwar gegen das Regime, aber jetzt müssen wir den Iran verteidigen. Nein, die sagen, diese Situation ist so, weil die Islamische Republik Iran, wie sie sich selber nennt, die Politik betreibt, die sie betreiben. Und solange dieses Regime nicht gestürzt ist, sagen sie ganz deutlich, werden diese Probleme nicht verschwinden, also treten sie dafür ein. Die versuchen seit Jahren, seit Jahrzehnten in der Sozialistischen Internationale, wo sie Mitglied sind, immer auf den Treffen der SI anderen Sozialdemokraten, auch den Deutschen, das klarzumachen. Bisher nicht besonders erfolgreich, muss man sagen.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.